Börsenradio Network. Der Kommentar.
Nicolas Kreutz, CEO von Invios.
Herr Kreutz, wir haben in den vergangenen Interviews oft über Ihre Strategie im Crash geredet. Da haben Sie ja gut reagiert und entsprechend performt. Allerdings ist das jetzt ja schon wieder ein paar Monate her. Deshalb würde ich sagen, wir heben es mal in die Jetzt-Situation, neue Situation. Die Börsen sind schon fast wieder auf Vorkrisenniveau. Manche Aktien sogar drüber. Wir sprechen zum Teil von Rekordhochs. Sie hatten gesagt, dass Sie nicht wie die Lemminge mit dem Markt mitlaufen wollen. Prozyklisch verkaufen ist so ein Thema. Bedeutet das, dass Sie jetzt auf der Verkäuferseite sind?
Ja, und zwar schon vor 3 Wochen. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, wir waren vor circa 3 Wochen mit einem Aktienexposure von über 80% sehr stark gewichtet in unserem Basisinvestment in den Invios Vermögensbildungsfonds und haben sukzessive in den letzten 3 Wochen die Aktienquote dann auf 30% gesenkt. Das heißt also, all die Gewinne, die man jetzt eigentlich seit März letzten Endes erzielen konnte, die heuer haben wir eingefahren. Einfach aufgrund dessen, weil wir die relative Stärke des Marktes, mal ausgenommen Nasdaq, aber ansonsten haben sie in allen breiten Marktindizes einfach eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung und auch die Volatilität hat zugenommen, das Momentum hat abgenommen und das geht einher mit der bekannten Saisonalität, dass wir auch alle wissen, die lang genug am Markt sind, dass wir im August und im September in der Regel die schlechtesten Börsenmonate vor uns haben. Und aus diesem Grund haben wir Kasse gemacht, wir haben eine relativ hohe Cashquote, um da auch der Niedrigzins- oder Negativzinssituation auszuweichen, was ja wahrscheinlich auch viele Zuhörer als Problem bewegt, haben wir Geldmarktfonds gekauft zum Parken und wir haben massiv Gold und Silber eingekauft. Knapp 25% unseres aktuellen Exposures besteht im Halten von Xetra Euwax Gold zur Distribution und wir haben Silber-ETCs gekauft. Bei Silber ist die Entwicklung ja sehr, sehr erfreulich.
Ja, nicht nur bei Silber, auch bei Gold. Wir sprechen ja über Rekordhochs. Wir sprechen über eine unglaubliche Performance der Edelmetalle in diesem Jahr. Nicht nur in Euro, auch in Dollar. Also inzwischen gibt's auch absolute Rekorde schon bei den Edelmetallen. Jetzt könnte man ja auch da auf die Idee kommen, prozyklisch zu verkaufen. Sind Sie auch bei Gold und Silber auf der Verkäuferseite?
Nein, also Gold und Silber, wie gesagt, mit knapp 25% gewichtet im gesamten Vermögen, das jeweils hälftig aufgeteilt. Die Menschen, die letzten Endes lange an der Börse agieren, können immer wieder die gleichen Verhaltensmuster erkennen. Und grundsätzlich ist dieses antizyklische Verhaltensmuster ein sehr sinnvolles, nämlich günstig einzukaufen und teuer zu verkaufen und das regelmäßig. Die Schwierigkeit ist bloß das Timing. Wenn Sie dann einfach grundsätzlich mit Trailing Stops arbeiten, dann kann Ihnen da auch nicht viel passieren. Wichtig ist, dass Sie einen Trend frühzeitig erkennen, auf diesen Trend aufsetzen und den auch so lang wie möglich auch mitzubegleiten. Das ähnelt ein bisschen auch des Surfens, wobei ich persönlich nicht surfe, aber grundsätzlich zu erkennen, wann die Welle bricht. Wenn sie dann nicht brechen sollte und sie steigen aus, dann können sie ja wieder einsteigen. Aber das Schwierige ist einfach, wenn die Welle bricht und sie sind dabei und schauen nur zu, sind passiv oder prozyklisch, dann haben sie das Problem, dass sie diese Verluste dann auch als Verluste in ihrem Depot haben. Das bedeutet, Silber ist ausgebrochen, ist der kleine Bruder von Gold, ist eigentlich schon seit Jahren im Verhältnis, wenn man sich mal die Ratios anschaut, unterbewertet. Und auf der aktuellen Situation, da Papiergeld ja immer weniger in der Relation zu Vermögenswerten als eine Wertaufbewahrungsfunktion angesehen wird, ist Gold und Silber einfach ein hervorragendes Investment.
Was ist denn Ihr Argument für Gold? Sie haben ja gerade schon, beziehungsweise für Edelmetalle, Sie haben ja gerade schon ein paar Punkte genannt, aber es gibt ja klassische Gründe, in Edelmetalle zu gehen. Das eine ist Inflationsschutz, Geldentwertungsthema, was Sie gerade genannt haben. Es gibt auch die Angst. Über Angst haben wir ja schon ganz oft gesprochen. Sie sind ja Spezialist für Neurofinance. Da geht es ja ganz häufig um Angst. Gold gilt ja auch als Angstwährung, der sichere Hafen. Auch das ist ein Grund, warum so viele Leute gerade Gold kaufen, als klassische Absicherung. Aber auf der anderen Seite haben Sie ja schon angedeutet, dass Gold für Sie auch, beziehungsweise Silber, für Sie auch, ich will jetzt nicht sagen Spekulation, aber Anlage war in dem Sinne, dass Sie gesagt haben, das ist bald mehr wert. Also was waren für Sie die Argumente, in Edelmetalle zu gehen?
Ja, also grundsätzlich ist es eine Vielzahl von genau diesen Zielen, die man damit hegt, wenn man sich dort engagiert. Eine Wertaufbewahrungsfunktion sicherlich, dann eben halt auch dieser insgesamt doch inflationären, noch nicht jetzigen Situation, aber der zukünftigen Situation zu begegnen. Man darf aber dabei nicht vergessen, dass diese beiden Edelmetalle, und ich zähle auch Palladium bzw. Platin dazu, was auch sich sehr schön entwickelt hat, dass diese Edelmetalle grundsätzlich auch spekulativ sind. Wir gehen aber nicht dort rein, um zu spekulieren, sondern wir haben einen anderen Anlagehorizont, wir haben den Investmentcharakter und wenn Silber im Vergleich zu Gold ausbricht, dann haben wir trotzdem beides im Depot. Man sieht auch die Relation, die Performance gerade im letzten Monat Silber zu Gold, wissen aber auch, dass Gold in den letzten 25 Jahren um 75% des Mittelwertes geschwankt ist. Also mitnichten ist es ein Safe Haven, sondern es ist im Prinzip etwas, was viele Menschen gleichzeitig machen, Preise nach oben treibt. Das ist dann der sogenannte Lemming-Effekt, da kommt dann die Börsenpsychologie zum Tragen. Und auf diesen Trend müssen sie aufsetzen. Aber ganz, ganz wichtig, nicht in Selbstüberzeugung zu sagen, da gucke ich jetzt auch nicht mehr drauf, das läuft ewig, sondern immer aktiv dabei zu bleiben und wenn es dann nach unten geht, dann auch rechtzeitig die Reißleine zu ziehen.
Wer verkauft, hat aber auch Cash. Ich rede jetzt nicht vom Goldverkaufen, sondern eben von Aktien. Das, was Sie vorhin gesagt haben, Aktienquote reduziert, stattdessen Cash. Sie hatten Geldmarktfonds als Parkplatz genannt, ansonsten ja. Cash als Parkplatz. Das ist ja ein Problem, das viele haben, die irgendwann in den vergangenen Monaten mal Gewinne mitgenommen haben. Die sagen, ja gut, jetzt habe ich das Cash. Alle warten auf einen Rücksetzer, um wieder in den Markt zu kommen. Was machen Sie denn jetzt mit dieser Cash-Position? Also wer verkauft, muss ja irgendwann wieder in den Markt.
Ganz richtig. In der Form müssen Sie einfach in diesem Gesamtniedrigzinsumfeld einfach versuchen, in der Situation auch einen Schnaps mehr Rendite zu erzielen, indem Sie sich in Richtung Hybridanleihen bewegen. Wandelanleihen ist ein sehr, sehr schönes Instrument. Sie Convertibles, die auch in Teilen zumindest noch eine Aktienmarktperformance mitzeichnen. Vielleicht auch mal zu überlegen, dass man, wenn man nicht aus reinen Sicherheitsaspekten Treasuries, Staatsanleihen unbedingt im Depot haben möchte, dass man sich den Bereich Unternehmensanleihen öffnet. Man muss ja nicht gleich dann in den Hochzinsanleihenbereich abweichen oder unterhalb Investment Grade zu investieren, sondern alles oberhalb Investment Grade gibt eben halt dann noch einen relativen Schnaps Zusatzrendite. Sie könnten auch über gewisses Währungsexposure nachdenken, dass Sie Anleihen kaufen, die noch einen zusätzlichen Währungsvorteil nutzen. Also all diese Dinge neben des Mainstreams zu suchen. Es hat auch noch einen zusätzlichen Diversifikationseffekt. Genau diese Dinge in der Kombination zu wählen, ist, glaube ich, derzeit State of the Art.
Und der Aktienmarkt? Also ich hatte vorhin einen Rücksetzer angesprochen, von dem gehen ja viele aus, aber eigentlich schon den ganzen Sommer höre ich immer wieder, jetzt müsste da so langsam mal der Rücksetzer kommen. Okay, wir haben natürlich mal Minustage und in der letzten Woche, in den letzten 10 Tagen ging es ja zwischenzeitlich allein im DAX ja mal 8% ungefähr runter. Sind das dann Kaufgelegenheiten? Sind das die Momente, wo man einsetzen muss? Oder sehen Sie vielleicht auch noch einen größeren Rücksetzer kommen? Ich meine, Corona spielt nach wie vor eine Rolle und der Rücksetzer beziehungsweise eine deutliche Korrektur kann schneller da sein, als uns lieb ist.
Also bekanntlichermaßen ist ja die Kapitalmarktprognose der kleine Bruder der Wetterprognose. Wir wissen alle nicht verlässlich, wo der Markt morgen steht oder nächste Woche. Je weiter dieser Horizont nach hinten geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass meine Prognose da trifft. Das ist wie beim Wetter. Das Wetter können Sie für morgen vielleicht Pi mal Daumen beziffern, aber nicht fürs nächste Jahr. Das heißt also, all dieses Anstellen von Prognosen, Tachometer, Barometern, das schön auch in Excel-Tabellen zu verwursteln, ist letzten Endes so ein bisschen an der Realität vorbei. Ich glaube, auf Sicht fahren ist ganz, ganz wichtig. Unsere Strategie, alles andere würde es ja konterkarieren, ist derzeit lediglich mit einem Drittel im Aktienbereich ausgewählt Index-Trackern zu folgen und zu warten. Es ist eine sehr volatile Seitwärtsbewegung und wir haben sicherlich noch ein gewisses, nennen wir es mal Überraschungsmomentum durch eine eventuelle zweite Welle. Wenn es dann eine zweite Welle ist, folgerichtig dann auch Lockdowns, all diese Dinge werden direkt auf den Aktienmarkt durchschlagen. Wir sind aber nicht so negativ, als dass wir absichern. Ja? Man könnte ja auch die Short-Positionen öffnen. Das machen wir nicht.
Auf der anderen Seite ist ja genau das auch ein Angstthema, also Corona. Und da sind wir wieder beim Thema Angst. Neurofinance, Anlegerpsychologie, Angstzentrum im Hirn, alles Dinge, die wir in der Vergangenheit mal angesprochen haben. Diese Angst vor Corona scheint den Markt ja regelrecht verrückt zu machen. Also die Fundamentaldaten sehen nicht gut aus, das ist richtig, aber das ist ja auch alles Vergangenheit. Die Daten sehen auch schon wieder besser aus. Die einen machen sich fast schon verrückt vom Thema V-Formation, gehen davon aus, ein Hinterher ist ein Vorher. Die anderen gehen davon aus, es kommt eine zweite Welle bis hin zur Angst, alles bricht zusammen. Unser unser Finanzsystem ist am Ende extreme Ängste, die da mitspielen. Und das sehen wir ja auch im Markt. Volatilität, ein Stichwort, das Sie selbst schon genannt haben. Wir haben auch über den Sommer immer mal wieder sehr volatile Einzeltage gesehen. Einzelne Meldungen können da mal für ein riesiges Plus oder Minus sorgen. Plötzlich spinnt man von einem Impfstoff nach kürzester Zeit und so weiter. Ich will jetzt diese Meldungen gar nicht werten, sondern eher diese Angst. Wie gehen Sie damit um? Sie sind ja Neurofinance-Spezialist. Wie kann man mit dieser Corona-Angst, Sorge und fast schon Verrücktheit im Markt umgehen?
Ja, richtig. Also das angesprochene V steht unserer Meinung nach eben halt auch eher für Vorsicht. Egal, was sich da aus vielleicht ein U entwickelt, wir hoffen alle nicht, dass es ein L wird und was es da noch alles an Buchstaben, Analogien gibt. Also grundsätzlich vorsichtig am Markt zu sein. Und wenn man sich dann einer gewissen Strategie öffnet mit gewissen Investmentregeln, die sich über die letzten Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, immer wieder bewährt hat, dann können Sie genau dagegen auch angehen. Also grundsätzlich breit zu diversifizieren, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, das reduziert schon immens das Risiko. Also dass man nicht nur auf die Aktienmarktseite setzt oder auf ein bestimmtes Subsegment, das halte ich für geboten, dass man nicht nur über drei Einzeltitel diversifiziert. Sie sehen es ja schon anhand von Wirecard, wer wünschte sich nicht, eher im DAX-ETF investiert gewesen zu sein, so wie wir es gemacht haben, statt eine einzelne Wirecard in seinem Depot gehabt zu haben. Dann geht es natürlich darum, auch sich eine Systematik zu öffnen. Das heißt, nach unten in Risiken minimieren. Das heißt also auch, dort mit Trailing-Stops zu arbeiten. Stops, die nachziehen, die die positive Entwicklung mitverfolgen. Aber dann, wenn es doch etwas stärker nach unten geht, entsprechend dann auch mal rauszugehen aus dem Markt. Und das möglichst automatisiert, damit Sie sich selber nicht in der Form einer Kontrollillusion oder einer Selbstüberschätzung dann unterliegen und Sie durch so einen sogenannten Dispositionseffekt am Ende immer das Falsche machen, nämlich wenn es nach unten geht, nicht rechtzeitig auszusteigen. Das ist dann also unser Angstzentrum, was uns dazu verleitet, wegzugucken. Und wenn es nach oben läuft, sich eben halt immer selber schnell wieder zu belohnen und nicht auch den Trend laufen zu lassen, und Aktien entsprechend in einem Depot zu haben und nicht nach 10%, 15%, 20% zu realisieren. Ja? Und wenn Sie das grundsätzlich paaren mit diesem Aspekt, einen langfristigen Anlagehorizont zu haben und das möglichst dann auch im Produktivkapital zu beteiligen, dann darf da nichts schiefgehen.
Ja, wenn wir jetzt schon bei dem Stichwort Angst sind, eine Angst möchte ich noch mit reinpacken als Schlusspunkt. Momentan spricht man ja eher von einer noch anderen Angst, also nicht die, die zu spät aussteigen, wenn es nach unten geht oder generell aussteigen, wenn es nach unten geht, sondern genau umgekehrt. FOMO ist die Angst, über die man momentan immer spricht. Fear of missing out, die Angst, nicht dabei zu sein. Und das ist etwas, was ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, also dass diejenigen, die Gewinne mitgenommen haben, jetzt eben Cash haben. Ich rede gar nicht von der aktuellen Situation. Manch einer hat das Cash ja schon seit dem letzten Crash und sich dann seitdem entweder nicht getraut, wenn es mal runterging, oder einfach den Einstieg jedes Mal verpasst und wartet immer noch drauf. Die Notenbanken pumpen ja immer mehr Geld in den Markt. Man spricht von dieser Liquidität an der Seitenlinie und. Ja, und dann eben diese FOMO, die Angst, nicht dabei zu sein, Fear of Missing Out. Das bedeutet ja, wenn mal Minus da ist, dann sollten genau diese FOMO-Anhänger ja irgendwie in den Markt kommen. Wie gehen Sie mit dieser Angst um?
Ja, das hat einen Teil auch mit der German-Angst zu tun. Grundsätzlich, wenn wir schauen, wie wir es dieses Jahr gemanagt haben, dann gehört letzten Endes auch ein gewisses Zutrauen, ein Erfahrungsschatz dazu. Und dann muss man einfach sagen, hätte man, und das haben wir ja auch in unseren Börsenradio-Interviews, all die, die da bisher zugehört haben, können es ja auch nochmal nachvollziehen, haben wir um den 16. März herum, auch Sie und ich erleben, durchaus diese Diskussion geführt und ich habe mich weit nach vorne rausgelehnt und gesagt, wir sind nah an den Kursbuchwertverhältnissen von 1. Da war der DAX gesprochen bei 8.200, jetzt sind wir irgendwo bei 12.6, 12.7. Wer damals dann nicht auch eingestiegen ist und hat wirklich auch sequenziell Aktienexposure aufgebaut, nämlich günstig einzukaufen und dann teuer zu verkaufen, genau dieser Folge. Das ist dann grundsätzlich die Frage. Und jetzt, wo vieles auch relativ gut gelaufen ist, wo wir jetzt eigentlich auf Zahlen noch warten, Q2-Zahlen, die das vielleicht auch nochmal ein bisschen wieder relativieren lassen. Grundsätzlich braucht man eine gewisse Selbstdisziplin, gewisses Zutrauen und dann gelingt es auch, selbst in solchen Krisenphasen wie in diesem Jahr, so unser Fonds um 12% angezogen. Trotz dieser Krise und dieser Marktabwärtsdynamik mit über 30% in der Spitze und dann eben halt das antizyklisch zu betrachten und das langfristig zu sehen, weil die Aktie nach wie vor die sinnvollste Altersvorsorge ist, wenn man es langfristig betrachtet. Sie beteiligen sich am Produktivkapital. Und da dürfen Sie sich eben halt auch nicht von Angst anstecken lassen.
Herr Kreuz, soweit schon mal. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen, Herr Leben.
Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.